SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Start der Europatournee in Großbritannien. Warum US-Präsident Joe Biden zuerst in London landet und so die historische Allianz wiederbelebt. Mehr Zusammenarbeit will auch der Ständerat und erlaubt einen intensiveren Datenaustausch zwischen der Schweiz, der EU und den USA. Weniger Konkurrenz bei den Wahlen will Russlands Präsident Putin. Darum verbietet er Nawalnys Organisationen, sagt der Russland-Experte. Und wie Medien im Umbruch aus der Bredouille helfen. Das Parlament debattiert über eine sinnvolle Medienförderung. Und wir sprechen im Tagesgespräch mit Medienprofessor Manuel Pupis. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Großbritannien und die USA, die historischen Freunde. Und die jetzigen Präsidenten, Boris Johnson und Joe Biden, vor kurzem einander noch sehr fremd. Joe Biden bezeichnete seinerzeit Boris Johnson als einen Trump-Klon. Schmeichelhaft war das nicht gemeint. Doch heute sind diese Reminiszenzen vom Tisch. Es geht um Realpolitik und die wird zurzeit zelebriert. Großbritannien empfängt mit allem Pomp den neuen US-Präsidenten. Patrick Wilser in London, vor welcher Kulisse beginnt denn dieser Staatsbesuch?
Ja, vor einer nautischen und martialischen, es ist ein britischer Flugzeugträger an der Südküste Englands, der heute Nachmittag die Kulisse für diese erste Begegnung zwischen Boris Johnson und Joe Biden bildet. Sie werden in Anlehnung an die Vergangenheit ein transatlantisches Bündnis unterschreiben und damit die gemeinsamen Werte und die spezielle Verbundenheit betonen. Und diese Inszenierung ist kein Zufall. Boris Johnson ist ja nicht nur Premierminister, sondern auch Verfasser einer Biografie des Kriegsministers Winston Churchill und in dessen historischen Windschatten sich Johnson sehr gerne bewegt.
Für Boris Johnson sicherlich ein wichtiges Signal, das er innenpolitisch aussenden kann, aber wahrscheinlich auch ein Signal an die EU.
Das ist so, nach dem Brexit ist Großbritannien auf der Suche nach neuen Freunden und neuen Verbündeten. Großbritannien soll nach der Vision von Johnson nicht mehr einfach eine Insel in der Nordsee sein, sondern eine wirtschaftliche und militärische Weltmacht wieder werden. Das sind ziemlich ehrgeizige Pläne. Einige sagen sogar Luftschlösser, die sich nur im Kielwasser der USA träumen lassen. Und die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien sind ja durchaus eng geblieben über all die Jahre. Es gibt viele Anknüpfungspunkte, die gemeinsame Sprache, damit die gemeinsame Kultur, aber auch eine gemeinsame politische Werteskala, militärische und strategische Ziele. Und Großbritannien blieb für die USA wenigstens bis zum Brexit auch wirtschaftlich ein sehr wichtiger Brückenkopf zum europäischen Markt.
Welche politischen Pläne verbinden denn die USA und Großbritannien zurzeit? Oder ich kann vielleicht anders fragen, kann man überhaupt gemeinsame Pläne haben, wenn man seinen Gesprächspartner als dumpfen Populisten beleidigt hat?
Das haben sich hier in Großbritannien auch viele gefragt. Joe Biden hat sich ja tatsächlich verschiedentlich abschätzig über Johnson geäußert, aber er ist ebenso ein erfahrener, langjähriger Politiker, der weiß, dass Johnson eben der aktuelle Mann in Downing Street ist und es gibt jetzt keinen anderen. Man muss sich mit ihm arrangieren. Und zudem greift ja dieser Trump-Vergleich zu kurz. Johnson ist zweifellos ein Populist. Er hat es mit der Wahrheit, den Fakten, sowohl als Journalist und später auch als Politiker nicht immer ganz genau genommen. Er ist ein Gambler, ein Spieler, aber er ist ein kluger Mann, ein gebildeter Mann, kein Rassist. Er vertritt demokratische Werte, er ist insbesondere auch kein Leugner des Klimawandels. Also das sind doch immerhin schon einige Gemeinsamkeiten. Johnson und Biden wollen beide den Klimawandel bremsen. Sie wollen womöglich die ganze Welt impfen, bald möglichst. Wie sie das tun wollen, werden sie uns in den kommenden Tagen erklären müssen. Aber immerhin haben sie eine gemeinsame Vision.
Für nicht so gute Stimmung dürfte dafür das Thema Nordirland sorgen, besonders da der amerikanische Präsident irische Wurzeln hat.
Ja, heute ist ein sonniger Tag in Großbritannien, aber er könnte gegen Abend getrübt werden. Bis heute weigert sich die britische Regierung, das sogenannte Nordirland-Protokoll umzusetzen. Dieses Protokoll hat Großbritannien in der Folge des Brexits mit Brüssel unterschrieben. Vereinfacht gesagt, Großbritannien soll die Waren kontrollieren, die von England nach Nordirland gebracht werden. Joe Biden ist stolz auf seine irischen Wurzeln und er hat bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass er von Großbritannien erwartet, dass internationale Verträge eingehalten werden und insbesondere der Frieden in Nordirland nicht gefährdet wird. Also Johnson muss heute nach dem großen Brimborium noch damit rechnen, dass er unter vier Augen und vielleicht sogar öffentlich von Präsident Biden ermahnt und gemaßregelt wird. Und das finden vielleicht die Nordiren gut, aber die Konservativen hier in London finden das gar nicht lustig.
Zum Schluss vielleicht noch ein Fazit. Ist das heute der Beginn einer Wiederannäherung der traditionellen Partner nach der Ära Trump?
Ich bin nicht diplomatischer Korrespondent, aber Joe Biden sagte gestern beim Verlassen der Air Force One auf dem Militärflughafen im Süden Englands einen Satz: Die USA meldet sich zurück, und damit ist die internationale Bühne gemeint. Und in dem Sinn ist der heutige Auftritt im britischen Kriegshafen wahrscheinlich tatsächlich eine Art außenpolitische Wiederauferstehung der USA auf europäischem Boden.
Danke, Patrick Wilser, für diese Einschätzungen direkt aus London. Und damit zu einer dringenden Verkehrsmeldung. SRF-Verkehrsinfo von 12.36 Uhr. Vorsicht in der Region Zürich. Auf der Oberlandautobahn Jona-Reichenburg in beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Fußgänger im Balmenrhein-Tunnel. Und damit zur Nachrichtenübersicht mit Ursula Vogler.
Spenden an Parteien und Abstimmungskomitees müssen künftig offengelegt werden, aber einer Höhe von 15.000 Franken. Das hat das Parlament beschlossen. Der Ständerat hatte bisher die Meinung vertreten, diese Transparenz sollte nicht für die Mitglieder des Ständerats gelten, denn die Ständeratswahl sei Sache der Kantone. Nun hat er seine Meinung der Haltung des Nationalrats angepasst. Parteien müssen somit künftig offenlegen, welche Mandatsträgerinnen und Träger mit Parteigeldern unterstützt werden. Mit dem neuen Gesetz erfüllt das Parlament Forderungen einer Volksinitiative. Diese dürfte nun zurückgezogen werden, wie die Initiantinnen und Initianten angekündigt haben. Der Kanton Graubünden ist bei den Baukartellen im Unterengadin nicht aktiv beteiligt gewesen. Aber Angestellte des Kantons hätten eine Fehleinschätzung begangen, heißt es in einem Untersuchungsbericht. Den Bericht hatte die Bündner Regierung in Auftrag gegeben. Demnach nahmen zwei Kantonsangestellte den Whistleblower nicht ernst, als dieser den Kanton über die illegalen Preisabsprachen informieren wollte. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der Kanton das Kartell aktiv begünstigt hätte, heißt es in dem Bericht. 2018 machte die Wettbewerbskommission das Baukartell bekannt. Es war der bisher größte Fall von Preisabsprachen im Baugewerbe. Gestern hatte eine Kommission des Bündner Kantonsparlaments ihrerseits einen Bericht vorgestellt. Dass Kantonsangestellte nicht gegen das Kartell vorgegangen waren, wird darin als Verletzung der Dienstpflicht beurteilt. Die Schweiz darf einen Mann ausbürgern, der offenbar nach Syrien gereist ist, um sich einer extremistischen Organisation anzuschließen. Er ist türkisch-schweizerischer Doppelbürger und verliert nun den Schweizer Pass. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Der Mann aus Arbon im Kanton Thurgau soll in Syrien mehrere Kämpfer rekrutiert und seine Frau und Kinder festgehalten haben. Dafür ist er im Jahr 2017 bereits zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt worden. Den Entzug des Schweizer Passes kann er vor dem Bundesgericht anfechten. In der norditalienischen Stadt Genua ermittelt die Finanzpolizei gegen den Online-Reiseanbieter Booking.com wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Das bestätigte die Polizei. Dem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen werfen die Ermittler vor, zwischen 2013 und 2019 Mehrwertsteuern hinterzogen zu haben, in Höhe von mehr als 150 Millionen Euro. Booking.com reagierte gemäß Nachrichtenagenturen nicht auf Anfragen zum Vorwurf. Das deutsche Bundesland Hessen löst seine Spezialpolizeieinheit SEK Frankfurt auf. Textmitteilungen in Chatgruppen legten den Verdacht einer rechtsextremen Gesinnung einiger Mitglieder des SEK nahe, sagte der Innenminister von Hessen. Das sei das Ergebnis von verdeckten Ermittlungen bei der Spezialpolizei. Das SEK kommt bei besonders großer Gefahr zum Einsatz, zum Beispiel bei der Terrorismusbekämpfung und bei Geiselbefreiung. In Myanmar haben die Behörden die entmachtete de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi angeklagt wegen Korruption. Die Anti-Korruptionskommission habe Beweise dafür gefunden, dass die 75-Jährige ihr Amt ausgenutzt und unter anderem $600.000 und mehrere Kilo Gold illegal angenommen habe, berichtete eine staatsnahe Zeitung. Suu Kyis Anwalt bezeichnete die Vorwürfe als absurd. Die Friedensnobelpreisträgerin befindet sich in Hausarrest seit dem Militärputsch in Myanmar Anfang Februar. Das Wetter. Heute und morgen ist es oft sonnig, nur gebietsweise gibt es Platzregen und Gewitter bei 24 bis 28 Grad.
Kriminelle machen weder vor Gesetzen noch vor Landesgrenzen Halt. Kriminalität ist grenzüberschreitend und Verbrecher äußerst beweglich. Da kann die Polizei als Gegenspielerin nicht überall mithalten. An den Landesgrenzen zum Beispiel stößt sie an ihre Grenzen. Verschiedene Abkommen mit europäischen Staaten und den USA sollen die Arbeit der Ermittler einfacher machen. Spuren an Tatorten sollen viel schneller zugeordnet werden können. Der Ständerat hat dem heute zugestimmt, in seltener Einmütigkeit. Godin Vinzenz.
Ein politischer Spaziergang war der Auftritt der Justizministerin am Vormittag im Ständerat. Nicht ein Redner, nicht eine Rednerin äußerte Bedenken oder stimmte gar gegen die Vernetzung der Polizeiermittlungsdatenbanken. Bundesrätin Keller-Sutter konnte feststellen:
Ich freue mich natürlich auch einmal über harmonische Zeiten oder Momente in der Bundespolitik. Sie sind ja im Moment nicht so zahlreich.
Aus dieser Einigkeit zu schließen, dass es um etwas Unwichtiges ging, wäre ein falscher Schluss. Für die Polizei und die Ermittlungsbehörden ist die Vernetzung der Datenbanken vielmehr ein Quantensprung. Findet eine Kantonspolizei heute etwa nach einem Überfall auf ein Waffengeschäft einen Fingerabdruck, muss sie zuerst beim Bundesamt für Polizei, dem FEDPOL, anklopfen. FEDPOL macht dann per Mail via Interpol eine Anfrage bei den anderen Staaten. Wie schnell und ob diese dann wirklich antworten, ist unsicher. So bekomme die Schweiz, sagt Florian Neff, Mediensprecher beim FEDPOL,
keinen vollständigen Überblick darüber, welche Länder tatsächlich über Informationen zu einer Tatortspur verfügen. Und die Schweizer Polizei erfährt vielleicht gar nie, wenn ein anderes Land eine Information zu einer DNA-Spur zum Beispiel hat.
Mit der Vernetzung der Datenbanken wird das nun anders. Die Daten lassen sich in Sekundenschnelle abgleichen.
Das ermöglicht mit einer einzigen Abfrage einen automatisierten Abgleich der Datenbanken aller beteiligten EU-Länder auszulösen. Und das ermöglicht dann der Polizei gezielt, auf diese Länder zuzugehen. Das heißt, man wartet nicht mehr, sondern man weiß rasch, schnell, wo sind die wichtigen Informationen.
So gewinne man viel Zeit und unter Umständen auch Erkenntnisse, die helfen könnten, auch ältere, ungeklärte Fälle zu lösen. Florian Neff macht ein Beispiel.
In Österreich wurde im Jahr 2015 ein Ehepaar ermordet und auf einem Handschuh fand man eine DNA-Spur. Man hat die abgeglichen und fand so heraus, dass es Spuren gab in Deutschland, in den Niederlanden und konnte so 3 Wochen, nachdem der DNA-Abgleich gemacht wurde, einen polnischen Serienmörder identifizieren. Gleichzeitig konnte man noch einen Mord in Schweden klären.
Das zeige, wie wertvoll dieser rasche Datenabgleich sein könne. Auch die Kosten für die Schweiz von 11 Millionen Franken störten heute niemanden im Ständerat. Jetzt muss noch der Nationalrat zustimmen. Mit Opposition ist auch hier nicht zu rechnen.
Die Galionsfigur der russischen Opposition soll gestoppt werden. Nun mit einem weiteren Mittel. Nawalnys Organisationen dürfen nicht mehr arbeiten. Was heißt das für Russlands Demokratie? Holz, ein nachhaltiger Baustoff.
Holz ist ein Trendbaustoff. Es wird immer mehr mit Holz gebaut.
Die Nachfrage ist riesig, weltweit, sagt der Berner Holzhändler in der Reportage. Die Nachfrage treibt den Preis in die Höhe. Wir fragen, welche Folgen hat der Holzboom für unsere Wälder? Und Aschenbrödel ist tot. Also, nicht das Mädchen im Märchen, sondern die Schauspielerin des mittlerweile kultigen Films, die Geschichte von eins im Rendezvous. Der Aufschrei im Westen war weit zu hören nach diesem Verdikt. Ein Gericht in Moskau hat verfügt, dass die Organisationen von Putin-Kritiker Alexei Nawalny nicht mehr arbeiten dürfen. Beobachter befürchten, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie als extremistisch eingestuft werden. Ich fragte den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Fabian Burkhardt, wie beurteilen Sie dieses Verbot?
Das Urteil sagt uns verschiedene Sachen. Erstmal, dass sozusagen das Management von Innenpolitik und Opposition in Russland deutlich von der zivilen Bürokratie an die Sicherheitsorgane übergegangen ist. Und das Urteil muss im Kontext von einer weiteren Gesetzgebung gesehen werden, was Unterstützern von extremistischen Organisationen verbietet, an Wahlen teilzunehmen. Das Urteil öffnet Tür und Tor für weitere Strafverfolgung von Nawalny-Unterstützern.
Ist denn Nawalny dem Kreml oder Präsident Putin wirklich so gefährlich? Ich habe den Eindruck, dass Nawalny vor allem im Westen eine Figur ist und in Russland selbst, schon auch in den großen Metropolen, aber niemals bei einer Mehrheit.
Nawalny ist für den Kreml gefährlich aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil er selber als Person absolut furchtlos ist. Das heißt, sein Willen ist nicht zu brechen. Selbst nach dem Giftanschlag ist er nach Russland zurückgekehrt, obwohl er wusste, dass ihm Gefängnishaft droht. Er hat es geschafft, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen auf sozialen Medien, wo er eben eine sehr breite Öffentlichkeit erreicht. Er hat es geschafft, im Gegensatz zu vielen anderen Oppositionellen in Russland, ein russlandweites Netzwerk aufzubauen. Er hat viele Regionalbüros, eigentlich in fast allen russischen Regionen, die eben Kandidaten an Wahlen teilnehmen lassen können und eben auch Proteste organisieren. Er hat sehr viele Unterstützer. Es gibt über 200.000 Personen, die für ihn gespendet haben, über 400.000 Personen, die Bereitschaft erklärt haben, an Protesten in Solidarität mit ihm teilzunehmen. Und er hat eben eine Wahlstrategie, die sehr, sehr wirksam ist, das sogenannte Smart Voting, die eben Wahlempfehlungen ausgibt und die möglicherweise bei den Duma-Wahlen, die im September anstehen, der Regierungspartei einiges Russland durchaus deutlichen Schaden zufügen könnten.
Was ist denn eigentlich die Botschaft hinter diesem Urteil?
Ja, die Botschaft ist recht deutlich. Es kann niemand an Wahlen in Russland teilnehmen, der andersdenkend ist oder oppositionell ist. Das heißt, es ist eben Teil der Strategie, oppositionelle Kandidaten von Wahlen auf verschiedenen Ebenen auszuschließen. Das fängt bei Kommunalwahlen an und hört eben bei den Parlamentswahlen, wie wir es jetzt im September, den Duma-Wahlen haben, auf. Und hier geht es ganz klar um Abschreckung. Viele Kandidaten sind schon teilweise im Gefängnis. Viele Nawalny-Unterstützer sind schon im Ausland. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem letzten Jahr und in den letzten Monaten verstärkt eben eine extrem starke Repressionswelle gesehen, die man im Kontext der Duma-Wahlen im September sehen muss.
Kritiker hier im Westen fragen sich, ist Russland auf dem Weg in eine Diktatur? Wie sehen Sie das?
Grundsätzlich bezeichnen wir Russland als elektorales, autoritäres Regime. Das heißt, es ist ein autoritäres Regime, in dem Wahlen eine große Rolle spielen. Aber die Wahlen sind eben nicht fair und frei. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Aber was sich geändert hat in den letzten Jahren, sind die Mittel, mit denen das Regime des Wahlen beschreitet. Das heißt, die Wahlfälschung hat in den letzten Jahren bei verschiedenen Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen zugenommen. Und die Repression gegenüber Oppositionskandidaten, unabhängigen Kandidaten hat deutlich zugenommen. Und das spricht natürlich auch Bände, wie die Eigenwahrnehmung des Regimes ist, wie sozusagen wie hoch die Unterstützung in der Bevölkerung ist und wie sie die Möglichkeiten von Oppositionellen und auch Strukturen wie die von Nawalny einschätzt.
Wohin führt das?
Ja, das führt kurzfristig erstmal dazu, dass bei den Duma-Wahlen im September keine unabhängigen Kandidaten teilnehmen können. Kurzfristig gibt es hier keine Gefahren für das Putin-Regime als solches. Aber generell ist es natürlich so, dass die Unzufriedenheit auch bei der breiteren Bevölkerung zunehmen wird, weil sie eben immer weniger repräsentiert ist in politischen Strukturen.
Sagt der Politikwissenschaftler und Russland-Experte der Forschungsstelle Osteuropa des IOS Regensburg, Fabian Burkhardt, im Rendezvous. Wer heute ein Haus bauen will, muss oft tiefer in die Tasche greifen als noch vor ein paar Jahren. Denn die Baustoffe sind zum Teil massiv teurer geworden. In der Holzindustrie kosten einzelne Produkte um bis zu 300% mehr. Was steckt dahinter? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim wollte es genauer wissen und ist zur Firma Olvo nach Worb gegangen im Kanton Bern. Das Unternehmen verarbeitet selber Holz und handelt mit Holzprodukten.
Auf dem Areal der Olvo kurven Gabelstapler herum. Ein Lastwagen mit litauischem Kennzeichen bringt Holzprodukte aus Deutschland und einheimische Kamionäre liefern Baumstämme aus den umliegenden Wäldern an. Alltag. Etwas ist allerdings anders als sonst. Die Lagerhallen sind weitgehend leer. Markus Ledrach ist der Geschäftsführer von Olvo und steht fast etwas verloren in einer dieser riesigen Hallen.
Also wir kriegen dauernd Ware, aber die Ware, die angeliefert wird, die geht gleich auf den LKW weg zum Kunden, weil sie eigentlich vorbestellt ist. Also es gelingt uns heute nicht, unser Blocklager zu füllen. Und ja, das wäre noch eins zu füllen, aber das ist jetzt praktisch leer. Ja.
Besonders gefragt sind aktuell zum Beispiel dreifach verleimte Platten. So etwas wie der Grundbaustoff im heutigen Holzbau. Gründe für die grosse Nachfrage nach Holzprodukten gibt es einige. Für Markus Ledrach stehen folgende Ursachen im Vordergrund.
Holz ist ein Trendbaustoff, es wird immer mehr mit Holz gebaut. Das heißt, es ist einfach europaweit, wenn nicht weltweit, ein zusätzlicher Bedarf an Holz da, damit man die Konstruktionen, die geplant werden, realisieren kann.
Insbesondere in den USA und China wird aktuell viel mit Holz gebaut. Nicht zuletzt auch befeuert durch die Konjunkturprogramme. Entsprechend werden für gewisse Holzprodukte hohe Preise bezahlt. Und gerade deutsche Grossproduzenten nutzen die Gunst der Stunde. Sie verschiffen europäisches Holz in die USA. Das wiederum führt dazu, dass weniger Holzprodukte in Europa im Umlauf sind, obschon auch da die Nachfrage gross ist. Und das trifft ebenfalls die Schweiz. Importiert sie doch rund 60% der benötigten Holzmenge. Naheliegend wäre jetzt, dass die einheimische Holzindustrie ihre Produktion hochfährt. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn längst läuft die computergesteuerte Bandsäge bei Olvo auf Hochtouren. 1 bis 2 Minuten dauert der Prozess und sind aus dem Stamm Bretter geworden.
Es ist ja nicht so, dass wir in den Sägewerken unbeschäftigt waren im letzten Jahr und in dem Jahr. Aber jetzt ist einfach die Auftragslage so, dass man die maximale Arbeitszeit ausnutzen muss.
Aber könnte Olvo die Produktion nicht noch weiter hochfahren, um die Nachfrage zu decken?
Ja, diese Frage stellt sich im Moment bei uns nicht. Einerseits fehlen uns die Fachkräfte, um einen Zweischichtbetrieb laufen zu lassen. Und dann Schnittholz schneiden ist das eine. Es muss nachher getrocknet werden, muss gestapelt werden, muss gelagert werden können. Und diese Kapazitäten, insbesondere Trocknungskapazitäten, hätten wir nicht genug, um eine zweite Schicht zu fahren.
Ganz abgesehen davon, dass solche Investitionen Millionen kosten. Das wäre selbst für Olvo ein grosser Brocken. Olvo beschäftigt rund 180 Angestellte an 3 Standorten und macht einen Umsatz von rund 100 Millionen Franken pro Jahr. Den größeren Teil mit dem Holzhandel, den Rest mit der Holzverarbeitung und Sägerei. Wer baut, braucht momentan also Geduld und muss auch tiefer ins Portemonnaie greifen. Wobei die Preisaufschläge im Inland generell noch moderater sind als bei ausländischen Produkten.
Wir wollen den Kunden berechenbare Angebote machen, aber selbstverständlich, die Preise gehen hoch. Grundsätzlich derjenige, der rechtzeitig bestellt und eine Bestätigung erhält von uns, der kriegt die Ware. Aber wir müssen einige Kunden vertrösten, wir können einige Bedürfnisse nicht abdecken und das schmerzt.
Und daran werde sich so rasch wohl auch nichts ändern, bedauert Markus Ledrach.
Es führt zu Situationen, wo wir dem Kunden sagen müssen, wir können die Bestellung annehmen, aber wir wissen nicht, wann die Ware kommt und wir können ihr auch noch nicht sagen, was dann zumal der Preis ist. Das muss einfach sehr transparent schon in der Offerte, muss das dann einfach sauber festgehalten werden.
Was längst für andere Baustoffe wie Stahl zutrifft, bekommt jetzt also auch die Holzindustrie zu spüren. Holz ist inzwischen längst zu einem globalen Handelsgut geworden.
Verarbeitete Holzprodukte sind also gefragt. Was aber heißt das für den Schweizer Wald als Rohstofflieferanten? Matthias Heim hat sich das dort erklären lassen, wo die kostbaren Bäume wachsen, im Wald.
Der Bremgartenwald bei Bern ist das Reich von Stefan Flückiger. Er ist der Leiter des Forstbetriebes der Berner Burgergemeinde. Diese besitzt gut 3'600 Hektaren Wald rund um Bern und im Berner Oberland. Die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz spürt Stefan Flückiger ganz konkret.
Die Anfragen kommen bei uns von lokalen Sägewerken, also von Schweizer Sägewerken, die ihren Rundholzbedarf decken wollen.
Allerdings kann er nur beschränkt Hand bieten.
Man kann nicht Waldflächen großflächig abräumen, nur weil jetzt gerade Holzbedarf ist. Die Schweiz pflegt ein Waldbausystem, das naturnah ist. Und das heißt, unser Fokus im Wald richtet sich immer auf die Gestaltung zukunftsfähiger Wälder.
Wälder, die Stürmen und dem Klimawandel trotzen müssen, die vor Steinschlag und Lawinen schützen, aber auch der Erholung dienen sollen. Und all das auch noch in ferner Zukunft, wie Stefan Flückiger betont.
Das ist eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die sich auf eine dauernde Leistungsfähigkeit des Waldes konzentriert. Unser Betrachtungszeitraum ist 100 Jahre und mehr und nicht ein kurzfristiger Holzmarktboom.
Deshalb werde dem Wald nur so viel Holz entnommen, wie auch wieder nachwachse. Stefan Flückiger stoppt bei einem Stapel Baumstämme am Wegrand. Sie liegen noch da, weil in den vergangenen 3 Jahren die Preise für die Fichte und Tanne regelrecht eingebrochen sind. Der Sturm Burglind und der Borkenkäfer haben dafür gesorgt, dass mehr Holz geschlagen werden musste als geplant. Das führte zu einem Überangebot an Holz. Jetzt aber kann die Burgergemeinde auch diese Baumstämme verkaufen und erst noch zu höheren Preisen. Zum Glück, meint Stefan Flückiger.
In den vergangenen 3 Jahren konnten wir knapp die direkten Holzerntekosten decken, aber die Investitionen, die wir für die nächsten Generationen machen, waren nicht gedeckt. Deshalb ist es zwingend nötig, dass die Preise jetzt wieder auf ein Niveau kommen, dass alle Waldleistungen finanziert werden.
In der Tat steigen die Preise für Rohholz von einem sehr tiefen Niveau aus. Deshalb fordert der Verband der Waldbesitzer bei neu zuschlagendem Holz jetzt eine Preiserhöhung um 30%. Die Abnehmer, also die Holzindustrie, haben bereits signalisiert, dass sie auch gewillt sind, einen höheren Preis für Rohholz zu zahlen. Wie viel mehr wird in diesen Tagen und Wochen ausgehandelt.
Der tschechische Film, in dem die Eule Rosalie zwinkert, Kasperle bellt und das Pferd Nikolaus gestriegelt wird, ist in die Geschichte eingegangen. Und Libuse Safrankova mausert sich in Drei Nüsse für Aschenbrödel, analog dem Grimmschen Märchen, von der verstoßenen Stieftochter zur Prinzessin. Gestern nun ist die Schauspielerin 68-jährig gestorben. Ein Nachruf unseres früheren Prag-Korrespondenten Marc Lehmann.
Der Film gehört zu Weihnachten wie die Kugeln an den Baum. Drei Nüsse für Aschenbrödel flimmert zum Fest der Liebe in unzähligen Stuben über die Bildschirme.
Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht.
Aschenbrödel tritt auf dem Ball auf, wo der Prinz seine Braut sucht. Der Prinz tanzt mit dem zauberhaften Mädchen und verliebt sich auf der Stelle. Aber Aschenbrödels Rätsel kann er zunächst nicht beantworten, worauf sie das Fest verlässt.
Schade, solange Sie die Antwort auf mein Rätsel nicht wissen. Leben Sie wohl.
Der Film aus den 70er Jahren, gedreht in der GSSR und der DDR, auf einem Höhepunkt des Kalten Kriegs, machte sie berühmt als hinreißende Draufgängerin Libuše Safrankova. Die damals 19-Jährige soll die Rolle vor allem darum erhalten haben, weil sie ohne Sattel auf Pferden reiten konnte. Durch den Erfolg des Films war die tschechische Schauspielerin in den folgenden Jahren auf Märchenfilme festgelegt. Im Laufe der Zeit gelang es ihr jedoch, sich von diesem Rollenmuster zu befreien. Und ab den 80er Jahren war Libuše Safrankova auch als Charakterdarstellerin zu sehen. Der größte Erfolg ihrer späteren Karriere war die Rolle im Drama «Kolja», das 1996 den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewann. Safrankova bekam dafür den Böhmischen Löwen, den bedeutendsten Filmpreis in Tschechien, wofür sich die Schauspielerin artig bedankte.
Ja, upřímně děkuji všem milým lidem, se kterými jsem se mohla na tomto filmu účastnit.
In über 80 Film- und Fernsehproduktionen spielte Safrankova mit. Vom kommunistischen Regime ließ sie sich zu Zeiten des Kalten Kriegs nicht vereinnahmen. Im Gegenteil, sie zeigte Mut und trat auch auf Anti-Regime-Kundgebungen auf. Mit ein Grund, weshalb sie in Tschechien bis zuletzt verehrt wurde. Der international erfolgreiche Regisseur Jiří Menzel sagte über sie:
«Libuška není herečka, ale to je přírodní ukaz.»
Libuše sei nicht bloß eine Schauspielerin gewesen, sondern ein Naturphänomen. Vor 7 Jahren ist sie an Lungenkrebs erkrankt und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gestern starb Libuše Safrankova, 68-jährig in Prag. Aber in den Herzen der Filmfans wird sie weiterleben, als Aschenbrödel, das zur Prinzessin wurde und mit ihrem Prinzen in den sonnigen Wintermorgen hineinreitet.
Unser Aschenbrödel!
Unser Aschenbrödel!
Ja, gleich eins und wir bleiben bei Marc Lehmann. Früher Prag-Korrespondent, heute führt er das Tagesgespräch mit Manuel Pupis. Die Medien in der Schweiz sind unter Druck. Sinkende Erträge und Konkurrenz durch neue Anbieter auf neuen Kanälen machen den Medien zu schaffen. Das Parlament debattiert darum aktuell über eine sinnvolle Medienförderung. Wir fragen Medienprofessor Manuel Pupis, wie könnte diese Medienförderung denn aussehen? Gleich hier im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
US-Präsident Joe Biden trifft den britischen Premierminister Boris Johnson in Großbritannien zum Auftakt seiner Europareise. Am Mittwoch trifft Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf. Spenden an Parteien und Abstimmungskomitees müssen künftig offengelegt werden, ab einer Höhe von 15.000 Franken. Das hat das Parlament beschlossen. In der norditalienischen Stadt Genua ermittelt die Finanzpolizei gegen den Online-Reiseanbieter Booking.com wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung von mehr als 150 Millionen Euro. Booking.com reagierte gemäß Nachrichtenagenturen nicht auf Anfragen zum Vorwurf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.